Willkommen zur Black Lives Matter Online-Reihe der Initiative Frauenkampftag Bochum. Mit dieser Vortragsreihe möchten wir anknüpfen an einen Sommer, in dem nach dem Mord an George Floyd durch einen Polizisten in weiten Teilen der Welt lautstark gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert wurde. In dieser Reihe kommen ausschließlich schwarze Frauen und Frauen of Color zu Wort und es werden feministische Inhalte mit antirassistischen verknüpft. Denn ein Feminismus, der für alle Frauen kämpft, muss antirassistisch sein und transnational verstanden werden. Wir freuen uns auf Vorträge von Sabrina Rahimi, Bernice Lissania Ekuula Akuala, Schwarz Rund, Katharina Wader, Kopp Berlin und Michaela Dudley. The Lace Lady, travel with Grace Baby. I can't afford to cover the course. Of course, maybe settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. Shit is basic. Die zweite Veranstaltung dieser Reihe kommt von Bernice Lissania Ekuula Akuala. Afrikanisch, weiblich, präferiert keine Pronomen. Mag Esspapier, Seifenblasen, kitschige Liebesfilme und Kavanga Namadesu. Lieblingslieder sind Lost One von Lauryn Hill, Soldier von Erykah Badu, Why Don't You von Cleo Sol und Alles von Burner Boy. Was Bernice nicht mag, ist Bartoya Makelele sowie Menschen, die viel reden und nie zum Punkt kommen. Wir wünschen viel Spaß beim Vortrag.
Ja, mein Name ist Bernice Lissania Ekuula Akuala. Ich sitze hier gerade im Atelier Automatik. Gegenüber von mir sitzt Eva Busch, die heute mich interviewen. Kann man das Interview nennen?
Ja, interviewen, ein Gespräch führen.
Ein Gespräch führt. Genau. Mich so gerade durch diese Arbeit führt, begleitet. Genau. Ich wurde quasi angefragt von dem Frauenkampftag, von der Initiative des Frauenkampftags in Bochum und hier im Atelier Automatik hätte ja auch eine Veranstaltung stattfinden sollen und aufgrund der Umstände, in denen wir uns gerade befinden, sind die Dinge gerade leider anders und das ist so ein bisschen der Grund, weshalb wir uns gefunden haben und gesagt haben, gut, dann machen wir was anderes daraus und das ist es jetzt. Und ja, ich bin quasi gespannt, wie so die letzten Tage für dich waren mit dem, was du gelesen hast. Ich bin auch einfach nochmal sehr interessiert, also A, deine Perspektive, B, sind wir auch einfach befreundet und auch einfach, wie viele Ebenen uns da vielleicht unterscheiden, aber auch verbinden. Also das, darauf bin ich jetzt gerade sehr gespannt.
Ja, ich möchte mich, glaube ich, erstmal bedanken für die Einladung zu diesem Gespräch oder genau, für die Möglichkeit, deine Texte nochmal so genau zu lesen. Ich habe einige davon kenne ich ja. Wir haben uns tatsächlich auch kennengelernt über einen Kontext, wo ich deine Texte zum ersten Mal gehört habe. Im Museum. Oh. Genau. Und ja, ich war total dankbar, diesen Texten nochmal so einen inneren Raum zu geben und da mich da so durchzubewegen. Und ja, freue mich jetzt ultra auf dieses Gespräch mit dir. Genau, und ich dachte, bevor wir einsteigen, wie geht's dir gerade? Wie ist das für dich jetzt hier so zu sitzen?
Wie geht's mir gerade? Ich bin sehr entspannt hierher gekommen. Ich habe auf dem Weg hierhin, ich mag ja Bahn fahren, um einfach auch Musik zu hören, um abzuschalten. Die Luft war sehr angenehm. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Auch einfach, weil ich mich ja auch gar nicht wirklich darauf vorbereiten kann und einfach gerade einfach offen und gespannt bin auf das Gespräch, auf die Unterhaltung. Mir geht's gut, ja.
Bevor wir mit den Texten einsteigen, Würde ich gerne die Frage stellen, darüber haben wir ja auch im Vorfeld kurz gesprochen. Dieser Beitrag entsteht ja jetzt auch im Rahmen einer Black Lives Matter-Reihe. Und mich würde interessieren, was das für dich bedeutet, deine Arbeit als Spoken-Word-Künstlerin, die du ja schon seit vielen Jahren so praktizierst und in die Welt bringst, was es für dich bedeutet, die jetzt in diesem Rahmen zu verorten, zu platzieren, zu besprechen.
Was das für mich bedeutet. Also das Sprechen ist für mich auf jeden Fall eine ganz klare Sache von für mich selbst einzustehen, für mich selbst zu sprechen. Somit halt auch eine Form von Widerstand. Und ich sehe das nicht gleich unbedingt in Verbindung mit dem Black Lives Matter, womit ich das nicht nicht weniger wert machen möchte, sondern einfach nur auch darauf hinweisen möchte, dass es mich und diese Kunst halt auch geben würde, wenn es die Black Lives Matter Bewegung nicht geben würde. Und die Black Lives Matter Bewegung gerade einfach nur der Rahmen ist, der vielleicht gerade darauf hinweist, wie wichtig es ist, mir jetzt zuzuhören. Genau.
Ja, schön, dann lass uns doch damit anfangen, dir mal zuzuhören mit einem ersten Text.
Baninga yambuka uyu. Boyoka mungongo nanga. Nakufa naposa nango. Mungongo nanga. Pona otambola na molili te, tango batuna kabiso, mboka nini touta. Esengeli yomoko omiyeba, ozanani. Balobaka, soki oyebi epayo zokende te, okoyeba pete epayo huta. Denn du musst wissen, woher du kommst, zu verstehen, wohin du gehst.
Dankeschön. Du musst wissen, woher du kommst, zu verstehen, wohin du gehst. Als ich den Text gelesen habe, habe ich mich zuerst gefragt, möchtest du den ersten Teil gerne ins Deutsche übersetzen oder soll der so stehen bleiben, wie er ist?
Ich war sehr gespannt, was du mich jetzt dazu fragst. Er bleibt so stehen.
Mhm. Gut.
Genau.
Und dann würde ich gerne noch eine Frage zu dem Thema der Verortung stellen. Die sprichst du ja sehr konkret an.
Mhm.
Und ich habe mich beim Lesen gefragt, inwiefern, inwiefern für dich das Schreiben oder das Produzieren von Texten was mit Verortung zu tun hat. Also ist das für dich eine Form von Verortung?
Also genau, ich würde zunächst erstmal mich selbst als jemanden begreifen, der sich an mehrere Orte hin verortet sieht, auch einfach durch die Sprachen, die ich mitbringe oder die ich spreche oder über die ich mich verstehe oder mich fühlen lerne. Also es ist ja auch nochmal von jeder Sprache zu Sprache anders. Und auch einfach mit der Aussage, du musst wissen, wo du herkommst, wohin du gehst, dass halt auch ich aus jedem Ort, aus dem ich komme, etwas mitnehme, an jeden Ort, an den ich gehe, etwas Neues lernen kann und sowohl auch etwas aus dem Ort, aus dem ich komme, mit reintragen kann. Und diese Verortung eine Bewegung ist und auch was Unendliches, also es ist nichts Festgesetztes.
Und auch das, wohin du gehst, ist, ich mag an der Formulierung nicht, dass es nicht heißt, wohin du gehen willst oder wohin du gehen wirst, sondern wohin du gehst.
Mhm. Mhm.
So ein
ja, passiert. Und das ist halt ungewiss, wohin ich gehe. Beziehungsweise ist es dann zeitgleich auch nicht ungewiss. Das ist so. Also es ist wie ein klares Gefühl zu haben, wohin man geht, ohne es vielleicht klar zu sehen. Also es ist vielmehr was Getriebenes ist, das emotional geleitet ist, das mir ein Gefühl gibt, okay, und hier fühle ich mich vielleicht auch nur eine Weile richtig oder auch länger oder geborgen oder angekommen. Ja.
Mhm. Gut.
Mhm. Aber ich habe eine Frage.
Ja,
wie war es für dich, dieses Vorwort zu lesen?
Ich habe da eine Sprache gelesen, die ich nicht verstehe. Ich weiß auch nicht, wie die Sprache heißt.
Mhm.
Ich habe die gelesen und habe verstanden, da ist was, das existiert und das ist mir verschlossen.
Mhm.
Und das ist okay.
Mhm.
Und ich habe das als eine Form von Verortung, ich habe das ganz klar als eine Form von Verortung gelesen, die stattfindet und die da ist und die wichtig ist, dass sie da ist,
mhm,
und die nicht meine Verortung ist.
Mhm.
Und die darin eine Schönheit hat und eine Daseinsberechtigung.
Mhm. Danke. Ja, die Sprache heißt Lingala. So viel ich weiß, also es gibt in Kongo ja verschiedene Ethnien, also sie wird in der Republik Kongo als auch in der Demokratischen Republik Kongo und sehr wahrscheinlich auch noch darüber hinaus an verschiedenen Orten gesprochen. So viel ich weiß, kommt sie von den Bangala, einer Ethnie, und bedeutet so viel wie zu ermahnen. Kungala ist zu ermahnen, aber halt zeitgleich auch sowas wie, dass man, wenn man jemanden ermahnt, ermahnt man die Person ja, weil man es gut meint. Also man ermahnt jetzt, also es ist kein Schimpfen, sondern ich gebe dir einen Hinweis für irgendetwas, das du getan hast, oder du gehst irgendwie in die richtige, falsche Richtung und ich möchte dich einfach, ich ermahne dich irgendwie nochmal, das zu reflektieren. Also auch einfach, also als man mir das beigebracht hat, war es halt so für mich einfach nochmal einen anderen Einblick für Sprache und für die Sprache, aus der ich einfach stamme, und auch einfach diesen Nutzen von Sprache und wann spricht man überhaupt oder weshalb spricht man. Und das halt auch einfach so in diese Hintersprache oder Hinterworten einfach auch diese Kraft liegt, Richtung zu weisen oder einfach nochmal was zu sehen, also irgendwie was Positives zu produzieren. So. Und das war so ein bisschen so die Kraft, die ich einfach so nochmal hinter dieser Sprache gesehen habe und dann auch nochmal mit diesem ganzen, ja, mit dieser ganzen Verordnung, woher es kommt und den Bedeutungen. Genau. Das Intro. Ja, das Intro. Ich habe uns einen Blumenstrauß mitgebracht. Ein Blumenstrauß aus Worten. Mit ganz vielen unterschiedlichen Pflanzen und Blüten. Und so groß, dass für jeden von uns eine Blüte dabei sein wird, die dir genau das geben wird, was du brauchst.
Was heißt das für dich, einen Raum zu eröffnen mit deinen Worten? Was machst du da? Und wie bereitest du dich da vielleicht auch innerlich drauf vor?
Mhm. Einen Raum zu eröffnen. Ich glaube, ich beantworte das mal anders. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht mehr in welchem Rahmen, auf jeden Fall einen Beitrag von Sharon O'Toole, einer Schriftstellerin, gehört, wo sie die Frage stellt, können schwarze Menschen Blumen malen? Und mein Vorwurf existiert ja schon viel länger, also ich arbeite da jetzt schon ein bisschen länger dran und fand halt diese Frage ganz spannend, weil ich mir auch diese Frage gestellt habe, also ich bringe auch einen Blumenstrauß mit und ich mich gefragt habe, okay, was bedeutet dieser Blumenstrauß für mich? Und zu deiner Frage zurückzukehren, wie eröffne ich einen Raum oder vor allem, wie fülle ich den Raum, dass ich auf jeden Fall zunächst aus mir selbst spreche und für mich selbst spreche und meine Wahrheit spreche. Und Und das ist für mich so mein Blumenstrauß, der halt einfach ganz viele verschiedene Facetten mit sich bringt, die halt auch schwer blumig sein können, die Dornen haben können, die bunt sein können. Da kann halt so vieles drin stecken.
Ich erinnere mich so, und einige unserer ersten Begegnungen waren ja in einem Museumsraum, der ja durchaus irgendwie sehr machtvoll ist und sehr seine eigenen Dynamiken mit sich bringt. Und ich da immer sehr beeindruckt davon war, auf was für eine Weise du Räume eröffnest, indem du sprichst und da eine ganz, also Energien einfach sehr so umkehren kannst. Daran musste ich sehr stark denken, als ich jetzt von diesem Blumenstrauß gelesen habe, den du mitbringst.
Ja, also es ist auf jeden Fall auch ein Blumenstrauß, den ich selbst erst finden musste, ne? Also den Blumenstrauß, den ich da sehe, der wächst auf jeden Fall aus mir raus. Genau, dass dieser Blumenstrauß auf jeden Fall so aus mir herausgewachsen ist und auch erstmal von mir selbst so angenommen werden musste, bis ich den überhaupt nach außen tragen konnte. Und das bin halt einfach ich, ja. Ja, und auf jeden Fall auch war es natürlich ein Prozess, auch dorthin zu kommen, in Räume zu kommen und sich so zu fühlen, dass man die Berechtigung hat, auch einfach dort zu sein. Aber auch einfach viel mit dieser Auseinandersetzung, woher ich komme und wer ich bin und auch einfach zu sehen, so ich habe halt schon alles, ich habe halt einfach schon alles und das ist in Ordnung, so wie ich bin und so kann ich halt auch hinausgehen.
Bevor wir jetzt weitergehen in den nächsten Text, würde ich gerne nochmal so eine ganz grundlegende Frage stellen. Wie hat das mit dir und dem Schreiben angefangen? Also ich verstehe jetzt, dass eben zum Beispiel auch diese Blumensträuße, die du verteilst und mitbringst, dass die was mit deinem Schreiben zu tun haben. Aber wie hat das angefangen?
Also eigentlich glaube ich, seit ich schreiben kann, dass ich schon immer geschrieben habe, aber natürlich nie mit einer Hinsicht von ich möchte schreiben, um Schriftstellerin zu werden oder damit auf die Bühne zu gehen, sondern es war einfach so viel mehr für mich oder über Tagebücher. Also das war auf jeden Fall irgendwie schon immer da. Aber ich glaube, so ein Bewusstsein dafür, dass es vielleicht was sein könnte, das mir gefällt und wo drin ich irgendwie Potenzial sehe und auch irgendwie für mich eine eigene Kraft schöpfen kann und mich selbst erstmal empowern möchte, waren, glaube ich, so kleine Momente des Lebens wie aus so einer Retro-Perspektive und deshalb dieses Wissen müssen, woher man kommt. Wir haben in der Schule sehr oft einfach Texte schreiben müssen, sei es, dass jemand mir 5 Begriffe gegeben hat und ich muss daraus einen Text schreiben. Und es gibt da, glaube ich, einen Schlüsselmoment, dass ich meinen Text vorgelesen habe und er der Klasse so gut gefallen hat, dass die Lehrerin mich nochmal gebeten hat, aufzustehen und den nochmal vorzutragen. Ich glaube, das war einfach auch so ein Moment, der mich mitgeprägt hat. Dann gibt es so andere Momente wie, ich bin ja auch kirchlich geprägt und bin eine Zeit lang in eine Gemeinde gegangen, wo ich halt Sonntag sehr oft dann die Bibelverse vorgetragen habe und irgendwie hat sich das irgendwann so eingependelt, dass man mir sehr gerne zugehört hat. Und das sind eigentlich so die einzelnen Dinge, die ich so irgendwie, die mir gespiegelt haben, okay, irgendwie ist da etwas, das ich anscheinend kann und einfach sich irgendwie wiederholt hat, einfach immer wieder in meiner Historie, dass man mir gesagt hat, so, man kann dir, das ist irgendwie sehr angenehm, dir zuzuhören und das sind dann irgendwann mal einfach Elemente gewesen, die ich verbunden habe.
Möchtest du Spoken Word noch ein bisschen einführen? Was ist das?
Spoken Word ist auf jeden Fall eine darstellende Kunstform. Also es ist auf jeden Fall aus dem gleichen Baum, wozu halt auch einfach Rap und Schreiben dazugehört. Ich gehe da nur immer einen Schritt zurück und definiere es so aus einer Sprache, die wie ich es empfinde. Sprechen, schreiben, ausdrücken ist auf jeden Fall schon immer ein Teil gewesen, auch schwarzer Kulturen sich auszudrücken, sei es über Griots, Geschichten weiter, also es sind Erzähler, Geschichten weiterzugeben, einfach über Erzählungen, sei es über Höhlenmalereien oder Hieroglyphenmalereien, einfach immer Wissen zu hinterlassen und Geschichten zu überliefern. Also es ist auf jeden Fall schon immer etwas ist, das ich irgendwie auch als Teil sehe, das irgendwie, worin ich mich verorte als schwarze Person. Aber konkret zum Spoken Word ist es halt für mich eine Praxis, die ich so für mich immer so einteile in so drei Stufen. Und zwar einmal das Schreiben, das mir selbst erstmal bewusst machen, was überhaupt so in mir vorgeht. Weil ja auch einfach in diesem Schreibprozess einfach nochmal ganz vieles passiert, das zu Papier zu bringen, sich das durchzulesen, zu gucken, ist das in einer Stimmigkeit mit dem, was ich empfinde, was will ich überhaupt ausdrücken, gibt es dafür Wörter, muss ich diese Wörter neu schaffen, muss ich dafür ganz neue Bilder schaffen, genauso, wenn das dann so für mich gesetzt ist, dass ich so das Gefühl habe, okay, das ist es, was ich ausdrücken möchte, gibt es so für mich den zweiten Aspekt, das Sprechen. Das fühlt sich für mich immer so ein bisschen an wie Selbstbekenntnisse, so nochmal selbst zu studieren, was ich denke oder was ich eigentlich sein möchte oder was ich nicht sein möchte. Und das dann quasi aber auch gepaart mit dem Moment von sich nochmal selbst neu zu programmieren und zeitgleich, dass alles gesprochen wird, so auch nochmal freigesetzt wird oder auch je nachdem, wie die Schwere der Thematik ist, auch einfach nochmal erbrochen wird oder losgelassen wird und vor allem bei Texten, die so ein bisschen schwerer liegen, merke ich dann halt auch immer so, dass Stück für Stück, es ist schwer, es ist nicht immer schön, aber dass ich auch Stück für Stück immer etwas loslasse. Stell dir vor, du würdest morgen früh aufwachen, ins Badezimmer laufen, in den Spiegel schauen und feststellen, dass deine Haut dunkel ist. Das hört sich vielleicht merkwürdig an, aber mir passiert das täglich. Ich glaube, dass ich schwarz bin. Zumindest habe ich dies immer geglaubt. Das Problem, das alle immer haben, wie man denn nun Menschen mit dunkler Haut bezeichnet, das hatte ich auch. Aber wieso ist es so schwer, für dunkelhäutige Menschen eine passende Bezeichnung zu finden? Ihr seid die Weißen und ich bin die Schwarze. Warum ich schwarz bin, habe ich als Kind schon nicht verstanden. Und warum es in der Buntstiftpackung im Kindergarten einen zusätzlichen Stift gab, den wir Hautfarbe nannten, verstand ich auch nie. Ich malte mich trotzdem immer mit dem braunen Buntstift, nie mit dem schwarzen, während sich alle anderen um die Hautfarbe stritten. Habt ihr euch jemals gefragt, wie es ist, schwarz zu sein?
Genau. Und dann geht der Text noch weiter. Es geht dann noch so, ja, um so Farbmetaphorik, Schwarz, welche negativen Begriffe mit diesem Begriff verbunden sind. Und dann machst du noch so einen Bogen hin zu Afrika als Ursprung des menschlichen Lebens und wer denn dann wirklich die anderen sind. Mhm. Ist das okay so zusammengefasst?
Ja, nee, warte. Mhm. Das ist ja der ganz wichtigste Aspekt so, die Hinterfragung des Weißseins. Und habt ihr euch schon mal gefragt, wie es ist, weiß zu sein? Ich mich schon. Weiß steht für die Reinheit, für die Unschuld, für die Vollkommenheit, für die Weisheit. Für die Wissenschaft, Taufen, Hochzeiten und Kommunion sind in weiß. Und selbst die Friedenstaube, die ist weiß. Genau. Und dann kommt die Hinterfragung mit oder die Zurückführung auf Afrika. Mhm.
Ja, gut, dass du den Teil nochmal hervorgehoben hast. Gerade in dem Beispiel des Buntstifts, den du da ja erwähnst, aus dem Kindergarten mit der sogenannten Hautfarbe. Das fand ich ein hilfreiches Beispiel, um über Weiß als unmarkierte Norm zu sprechen und auch darüber, inwiefern so Privilegien eigentlich auch immer was sind, was irgendwie auch deformieren oder irgendwie den Blick verengen. Weil als ich im Kindergarten war und es die Hautfarbe gab, dann dachte ich, ja klar, ist die Hautfarbe. Und ist es natürlich nicht. Es ist ein machtvoller Prozess, der dazu führt, dass ich denke, das ist die Hautfarbe und dass die Buntstiftfirma sich rausnimmt, das da drauf zu schreiben. Und ich brauchte den Blick anderer Menschen, um das zu checken, um zu verstehen, dass das ganz schön fragwürdig ist, diesen einen Stift als Hautfarbe zu bezeichnen und nicht den braunen Stift als Hautfarbe zu bezeichnen. Das fand ich, oder das ist für mich in diesem Beispiel sehr deutlich geworden, auch so für mich eben und ja, in meiner Auseinandersetzung mit Weißsein, die ja auch nicht immer eine leichte ist, eine wichtige, aber keine leichte, zu verstehen, dass da Privilegien dran hängen, aber irgendwie auch ganz schön viel Nichtwissen und ganz schön viel Deformation. Ja, Ignoranz. Mir hat dann Spaß gemacht, diesen Satz von dir zu lesen, alle streiten sich um die Hautfarbe. Da habe ich dich irgendwie richtig drin gesehen, in deiner Ruhe, dir die Dinge anzuschauen, die so um dich herum passieren. Während alle irgendeiner Falschbezeichnung oder irgendeiner seltsamen Idee von Normen hinterherrennen und sich darum streiten.
Ja, also es ist, glaube ich, auf jeden Fall der Text auch mit den größten Widerständen im Raum. Es ist ja auch der erste Text, den ich veröffentlicht habe. Und der mir auch so nochmal ein Gefühl dafür gegeben hat, dass Räume nicht gleich Räume sind. Und das mit, ich habe auf jeden Fall mit diesem Text sehr oft ganz viel Widerstand im Raum gespürt, einfach durch dieses Anstoßen an Hinterfragen von Strukturen und gesetzte Rahmen. Aber ich glaube, was für mich auch nochmal persönlich ein sehr spannender Moment war, als meine Mutter das erste Mal diesen Text gehört hat und direkt zu meiner Mutter war diese so, die ist ja jetzt auch schon Oma, sie hat diesen Text genommen und ist dann zurück in meinen Kindergarten gegangen und auch in den Kindergarten von meinem Neffen und hat diesen Text dort abgegeben. So, ne? Also es war für sie so richtig so, okay, das müssen wir jetzt nochmal klarstellen und das ist total thematisch wichtig. Also es hat sie auf jeden Fall auch nochmal sehr aufgewühlt und auch nochmal sie hinterfragt in diesem Blick von Kindergarten und was ist das überhaupt für ein Ort, den sie immer als sehr privilegiert gesehen hat im Sinne von, okay, man kommt nach Europa und man hat hier die Möglichkeit, sein Kind irgendwo abzugeben und die Leute kümmern sich und dann ist es halt irgendwie auch so pädagogisch so hoch angesehen und alles so und dann komme ich irgendwie nach 20 Jahren mit so einem Text so und sie merkt so, okay, sie hat sich mit diesem Ort und dieser Institution in der Tiefe nicht wirklich auseinandergesetzt, was gar kein Vorwurf sein soll, aber auch einfach für die Zeit, in der sie hier hingekommen ist. Also sind ja auch einfach Pioniere dieser Gesellschaft. Und das waren auf jeden Fall auch nochmal ja, eine spannende Auseinandersetzung, was das in meiner Mutter alles ausgelöst hat. Ja.
Du hast ja in dem Text, sprichst ja auch so dieses Thema an von Schwarz sein, braune Haut und auch diese Frage, bin ich schwarz oder ich glaube, dass ich schwarz bin, sagst du, ne? Möchtest du was dazu sagen, wann das oder was das für dich bedeutet, so einen positiven Bezug aufs Schwarzsein für dich zu formulieren?
Also dieser Text, den habe ich zwar, wann habe ich den geschrieben? Also ich habe den auf jeden Fall als junge Erwachsene geschrieben, aber er spricht sehr aus so einer Retroperspektive in meine Kindheit, wie ich einfach die Dinge wahrnehme. Ich definiere mich ganz klar als schwarz. Dennoch ist es aus einer kindlichen Perspektive nicht das, dass man sich als schwarz sieht, so, und dass man halt einfach diese Verbindung hat, schwarz halt mit ganz vielen negativen Dingen in Verbindung zu setzen, dass man auch erstmal eine Ablehnung hat zu diesem Begriff, zumal man diese Begriffe ja jetzt auch nicht als, als politische Konstrukte versteht, sondern auch erstmal als ganz klare Farben, so. Und das war einfach nicht die Farbe, die ich sein wollte und auch nicht die Farbe, die ich.
Gab es da für dich so einen wichtigen Moment, um das zu für dich so zu setzen? Ich bin schwarz.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diesen Moment zu setzen, ich bin schwarz, kommt auf jeden Fall aus dieser Wichtigkeit, dass ein schwarzes Bewusstsein als Gemeinschaft zu haben und dieses gemeinschaftliche Schaffen von, okay, und das ist jetzt einfach der Eigennamen, den wir uns als schwarze Gemeinschaft geben und den besetzen wir mit neuen positiven Begriffen. Das sind auf jeden Fall die Momente, die für mich dazu geführt haben, okay, und ich kehre das Ganze jetzt auch einfach wieder um. So, daher kommt auf jeden Fall für mich die Akzeptanz, mich ganz klar auch als schwarz zu positionieren. Perspektivwechsel meiner Dunkelhaut. Dunkelhaut. Ich werde dazwischen einen Sprung machen, ja? Es ist die Angst. Die Angst vor der Angst, die wir erst überwinden müssen, bevor wir uns der Angst stellen. Die Dunkelheit. Ja, vor ihr hatte ich Angst, weil sie schwarz ist. So dunkel, so tief, so ungewiss ist sie, wie ich. Doch was wäre, wenn, wenn die Dunkelheit nicht die Abwesenheit des Lichtes wäre? Was wäre, wenn, wenn die Dunkelheit erst sein muss, um dem Licht seine Kraft zu geben? Was wäre, wenn? Wenn die Dunkelheit der Ursprung allen Seins wäre, die Vereinigung mit der wahren Natur, ein Gefühl der Glückseligkeit. Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn? Als ich den Text gelesen habe, war tatsächlich mein, oder ich hatte viele Gedanken, meine Gedanken gingen in viele Richtungen. Ich konnte sehr viel mit diesen Worten anfangen, dass wir die Angst vor der Angst verlieren müssen. Ich, genau, habe da zum Beispiel auch viel an Dinge oder an Prozesse gedacht, die so in den letzten Monaten bei mir los waren, wo ich finde, das Leben gerade schon auch herausfordernd teilweise, viel Ungewissheit, viel Unklarheit, viel, dass ich Menschen nicht sehe, die mir wichtig sind, viel auch einfach politische Sorgen, was so alles los ist. Und ich finde es im Alltag manchmal gar nicht leicht, mir einzugestehen, dass ich Angst habe und dass es mir schlecht geht und dass da Dinge in mir sind, die eine Tiefe, aber eben auch eine Dunkelheit vielleicht mit sich bringen. Und glaube aber, dass die einzige Art, gerade überleben zu können, ist, dem Raum zu geben, wo wir Angst haben und wo es uns nicht gut geht. Und das setzt ja ganz viel frei, wenn wir uns der Angst, wenn wir die Angst nicht wegschieben wollen, sondern sie da sein lassen und da gucken, was sich aus der eigentlich eröffnet, wo die uns hinführt, wo Wo ist die was Gelerntes, vielleicht? Etwas, das uns fälschlicherweise anerzogen wird durch machtvolle Prozesse, die uns ablenkt von Dingen, die eigentlich gerade dran sind. Und wo ist es aber auch eine Angst? Eben, Angst ist ja auch ein hilfreicher Schutzmechanismus manchmal, dass er uns vor Dingen bewahrt, die wir wirklich vielleicht einfach meiden sollten. Und dafür müssen wir sie aber zulassen und erstmal nachspüren.
Ja. Ich hatte, glaube ich, gestern noch so ein sehr ähnliches Gespräch, wo ich so versucht habe zu erspüren, was genau ist da die Angst der Leute, auch einfach mit den ganzen gesellschaftlichen Geschehnissen in den letzten Monaten. Um es einfach konkret zu nennen, die hießen die so Hygienedemonstration, ne? Also Hygienedemonstration, was ja auch einfach schon im Rahmen von deutscher Geschichte eine sehr, sehr schwierige Bezeichnung ist. Und das war wieder ein Moment, wo ich die Angst vor der Angst gespürt habe und ich mich auch gefragt habe, aber wovor habe ich genau Angst? Und ich glaube, so was Ähnliches hast du gerade auch gesagt, dieses der Angst irgendwie Raum zu geben, auch im Sinne von, okay, es ist sehr problematisch, was da gerade passiert, aber inwiefern hält mich gerade meine Angst gefangen, gewisse Dinge einfach dadurch nicht sehen zu können? Und diese Erkenntnis ist irgendwie für mich total wichtig und auch momentan sehr wichtig, weil ich einfach auch merke, dass ich mich auch dadurch aus gewissen Mustern lösen muss oder auch möchte. Und ich mich halt einfach in diesem Geschehnis gefragt habe, was passiert da? Wie kann es sein, dass einfach da Gruppen zusammenkommen, die a problematisch sind? Und zeitgleich andere anscheinend auf irgendetwas aufmerksam machen wollen, aber ich nur meine Angst sehe.
Das heißt, die Angst vor der Angst der anderen? Oder
auch vor meiner eigenen, die sich aber auch in der Angst der anderen widerspiegelt, weil es ja irgendwie dann dieselbe Angst ist und dann auch wieder um so eine kollektive Sache geht. So.
Ja, ist eigentlich geht es ja wahrscheinlich darum, Angst als eine Einladung zu sehen, hinzuschauen und zu gucken, was will ich da eigentlich beschützen? Was genau ist mir da wichtig? Was ist da mein Bedürfnis dahinter? Was ich da in Gefahr sehe? Ne? Ja, also eben, wenn ich diese Demonstration sehe und mir einfach Schiss kriege, was das mit unserer Gesellschaft macht, wie Menschen da in Gefahr geraten, wie Leute das Gefühl haben, mit ihren menschenverachtenden Aussagen im Recht zu sein.
Ja.
Also da geht es ja um was. Ja. Und da ist Angst absolut angebracht.
Genau.
Aber wir können halt nicht da stehen bleiben.
Genau.
Oder so müssen halt die Angst zulassen und gucken, um was geht's.
Ja, genau. Ja. Dieser Text ist entstanden in dem Moment, als Stromausfall war im Kongo. Und ich finde es total schrecklich, in einem ganz dunklen Raum zu sein. Und ich war alleine. Ich fand das so schlimm, alleine in diesem dunklen Raum zu sein, dass ich mich einfach entschieden habe. Was heißt entschieden? Es war einfach so angsterfüllt, dass ich irgendwann auch gar keine Wahl mehr hatte, als mich einfach dieser Angst hinzugeben. Und irgendwann halt gemerkt habe, okay, vielleicht ist es, also was heißt, es ist nicht so schlimm. Also es war sehr schlimm für mich, aber es hat auch irgendwie auch viel mit mir gemacht, einfach sich auf diese Angst für diesen Moment einzulassen und irgendwie dann auch zu sehen, dass so dahinter einfach noch so viel mehr ist, womit ich mich auseinandersetzen kann und was das einfach so für mich bedeutet. Und das war halt einfach dieser Moment oder auch dieses Geschenk, das jetzt irgendwie machen zu müssen.
Oder sollen wir eine Pause machen?
Ja, eine Pause wäre gar nicht verkehrt. Ja.
Gibt ja noch einige.
Sieht das gut aus.
Ich mach mal hier Pause.
Ich will am liebsten in jeden Eimer reinbeißen.
Mach doch.
Und dann zurücklegen.
Gut, dann lass uns mal weitermachen mit deinem Text. Kindeswohlgefährdung.
Okay. Gott möchte uns strafen, dachte ich als Kind, wenn ich in den Spiegel blicke und meine Krone sichte. Im Winde sollten sie wehen und nicht nach oben stehen. Aussehen wollte ich wie sie, wie das Mädchen auf der Packung, nur gelang es Mama nie. Zufrieden war ich nie. Ich wurde älter, Lippen dicker, Po größer und mein Teint noch dunkler. Bernice, ne t'assois pas trop sous le soleil, ça va faire fuir ta beauté. Was so viel heißt wie, setz dich nicht zu oft unter die Sonne, sie frisst deine ganze Schönheit. Es war normal, sich die Haare zu glätten, Kunsthaar zu tragen und die Haut zu bleichen. Doch was ist schon normal? Schön zu sein, um anerkannt zu werden. Doch ist es die Seele, die darunter leidet. Schön zu sein, zu welchem Preis? Zum Preis von Selbstverleugnung, um nicht zu sich finden zu können. Aber was soll's? Zumindest verschafft es Arbeitsplätze, der Kauf von Brazilian Hair. Probleme über Probleme über Probleme. Wo fangen wir bloß an? Bernice, werde dir bewusst über die Dinge, die du konsumierst und erlaube dir selbst das Warum.
Danke für diesen Text. Es gibt Teile davon, mit denen kann ich selbst ganz viel anfangen. Und dann gibt es Teile davon, die ich einfach als deine Geschichte höre. Womit ich auf jeden Fall viel anfangen kann, ist überhaupt diese Feststellung, inwiefern Systeme wie Kapitalismus sich auch aus der erzeugten Zerbrechlichkeit durch Schönheitsnormen immer wieder am Leben halten. Die Idee, dass wir dies und das machen müssen, um gut genug sein zu können, schön genug sein zu können. Ich erinnere mich an einige Gespräche, die wir geführt haben, wo es auch, also du hast dich mit dem Thema Hair Politics ja sehr ausführlich beschäftigt, einerseits jetzt hier in diesem Text, aber ja auch wissenschaftlich. Du hast eine Arbeit dazu geschrieben. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen?
Die Arbeit, die ich geschrieben habe, die war auf jeden Fall für mich zufriedenstellend, aber es war nicht die eigentliche Thematik, die ich gerne geschrieben hätte. Weil einfach in der Auseinandersetzung mit der Thematik es A, auch gar nicht die nötige Literatur gab, um die Dinge zu untersuchen. Es ging auf jeden Fall um die Geschichte hinter die Geschichte schwarzer Haare und die gesellschaftlichen Auswirkungen dessen auf schwarze Menschen und ihre Identität. Das ist so der Rahmen. Also ich glaube, im Wortlaut habe ich es anders genannt, aber ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Aber ursprünglich hätte ich quasi gerne untersucht, inwiefern einfach im Kindesschutzgesetz Dinge, die einfach ein schwarzes Kind angehen oder irgendwie die Welt eines schwarzen Kindes beschreiben oder was ist irgendwie wichtig, um sich einfach erstmal selbst zu erfahren, inwiefern können quasi diese Aspekte, werden die nicht mitgedacht? Weil ich mich halt einfach gefragt hätte, wenn ich in einer Gesellschaft leben würde, die einfach meine Existenz, meinen Körper, so wie er aussieht, erstmal so akzeptieren würde, würde das dann nicht vielleicht als problematisch gesehen werden, wenn da meine Haare immer chemisch geglättet werden. Also einfach auch aus dem Grund, dass es halt, ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich meine erste chemische Glättung bekommen habe. Aber was es halt einfach erstmal persönlich mit mir gemacht hat, dass ich mich gefragt habe, okay, wer wäre ich schon zu einem anderen Zeitpunkt gewesen, wenn ich diese Erfahrung gehabt hätte, okay, das ist meine natürliche Haarstruktur und die ist auch schön und das ist auch völlig in Ordnung, dass die so ist. Und quasi, wo ist der Diskurs oder wer schaut darauf, so wenn es einfach diesen Rahmen der Selbsterfahrung erstmal für Kinder nicht gibt. So, und das geht für mich auch darüber hinaus. So, natürlich ist auch Kunsthaartragen ein Teil afrikanischer, schwarzer Kultur, um auch sich nochmal auszudrücken, sich zu verschönern. Aber auch da frage ich mich persönlich, ab welchem Rahmen ist es vielleicht auch einfach zu viel? Und das ist auch nur aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen und gar nicht für alle, weil mir dann sehr oft diese Momente gefehlt haben von, was ist eigentlich auf meinem Kopf so, wann darf ich einfach so mich erfahren? Als ich dann halt irgendwann entschieden habe, meine Haare nicht mehr zu glätten, war das natürlich auch nicht von heute auf morgen, bis ich dann aufgehört habe, mir Dinge Kunsthaar ins Haar zu flechten. Aber als es dann so war, habe ich es wirklich auch jahrelang nicht gemacht, weil ich irgendwie so diese Erfahrung brauchte, einfach zu wissen, wie fühlt sich das an und wie fühlt sich das auch einfach an, wenn ich so existiere über einen längeren Zeitraum, ohne dass ein fremdes Haar in meinem Haar ist, ohne dass Chemie da drin ist und das bin einfach ich und das ist in Ordnung. Und auch das war natürlich auch erstmal ein Widerstand, und ich dann erstmal auch gedacht habe, okay, dann möchte ich erstmal gucken, was ist überhaupt die Geschichte dahinter, was gibt es darüber alles schon. Und ich habe dann drei junge Frauen interviewt, die aus ganz verschiedenen, ganz unterschiedlich aufgewachsen sind und einfach da in deren Erfahrungen nach Parallelen geschaut in den Interviews. Und mal eine der interviewten Personen war meine Cousine und ja, auch da einfach nochmal so zu sehen, diese Ebenen von so, sie erzählt halt dann auch in diesem Interview, dass ich für sie die erste Person war, die dann halt natürliche Haare hat und was das halt nochmal mit ihr gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihr das jemals gesagt habe und dann erfährt sie es jetzt das erste Mal. War es für mich halt irgendwie auch sehr wichtig, sie zu interviewen, weil es halt einen Moment gab in der frühen Kindheit, wo sie ihre Haare abgeschnitten hat, weil sie keine krausen Haare haben wollte. Und das war halt sehr schlimm. Ja. Und auch einfach auch zu wissen, dass sie sich gar nicht erinnert, dass es diesen Moment in der Kindheit da, wo sie so partout diese Haare nicht wollte und selbst zur Schere gegriffen hat und diese Haare sich weggeschnitten hat und dann irgendwie doch auch zu hören, okay, dass das viel mit ihr gemacht hat und dass da auch ein Prozess entstanden ist der Akzeptanz ihrer Haarstruktur und wie wichtig doch auch dieser Moment war, aber auch dieser Moment nochmal darüber zu sprechen, aber auch nochmal zu sehen, wie viel es bedeutet hat, ja, Repräsentation zu haben, so eine Menschen, die aussehen wie du und dass auch irgendwie krauses Haar ein Schönheitsideal sein kann und auch einfach als schön gesehen werden kann und es auch einfach erstmal anfangen muss mit den Leuten, die du um dich hast und diese Erwartung gar nicht so hoch erstmal, also das muss natürlich auch passieren, aber dass ich das einfach im kleinen Raum einfach schon mal für Menschen sein konnte und auch da Prozesse stattgefunden haben, ja.
Ja, und das zeigt ja auch, wie sehr so eigene Emanzipationsprozesse nie nur für einen selbst da sind.
Ja.
Das ist immer ein Wissen, das auch weitergeht, das nie bei uns aufhört.
Aber ich glaube, was mir auch wichtig ist, also es sind ja auch Anfragen da gewesen aus verschiedenen Sektoren, also oder Bereichen, aber mir persönlich ist erstmal wichtig, dass ich mich mit denen damit auseinandersetze, denen das quasi gehört, denen diese Historie gehört, bevor ich damit mit allen anderen rede. Und diesen Raum, den gibt es gerade nicht, also das ist glaube ich auch ein Raum, den hätte ich irgendwie ungern virtuell, und bevor alles andere passieren sollte oder darf, ist mir das irgendwie so einfach auch nochmal wichtig, auch einfach nochmal um meine Perspektiven zu erweitern, auch einfach um mich selbst kritisierbar zu machen, so, denn auch ich habe nicht die ganze Wahrheit. und habe sie auch nicht gefunden. Und ja, darüber würde ich irgendwie erstmal zunächst in den Diskurs gehen und auch einfach, ja, was heißt es überhaupt dann, wenn ich in einem weißen Raum gehe und quasi dann über Herpolitik spreche und weshalb? Also das leuchtet mir noch nicht so richtig ein, warum ich das tun sollte. So. Ja. Ja, und
Und
dann
für
halt die Frage,
wen?
genau, wen lädt man ein,
Genau.
wer kommt, wer redet und also das muss ja dann vorher auch irgendwie klar sein und gesetzt sein. Genau, ja.
Wer hört hier jetzt gerade zu und weshalb?
Ja. Wir wollten schon weitermachen, ja, aber ich,
Nö, sag ruhig.
dass ich mich halt gefragt habe, okay, es ist ein Rahmen von Black Lives Matter, aber für wen ist dieser Rahmen und was wollen die Leute in diesem Rahmen hören? Und wenn ich jetzt zum Beispiel über Herpolitik gesprochen hätte, wäre es einfach wieder sehr klar ein politischer Rahmen, ein politisches Thema, so, und ich funktioniere als schwarze Frau nicht nur in politischen Themen, so, und deshalb rede ich hier über meine Blumen. Ja.
Was für schön.
Danke. Drei Affen, okay. Drei Affen. Ich muss da kurz mal überlegen. Okay. So, dass ich kurz überlegen muss, warum ich den geschrieben habe. Das sind dann auch so immer Momente, wo ich so merke, so wie sich das Thema distanziert hat. So. Ich wäre lieber nur sprachlos, als in der Stille verstummt zu sein. Beide Zustände beschreiben meine Wortlosigkeit. Letzteres ist ein Gefühl der Gefangenschaft. Das Gefühl, in der Stille verstummt zu sein. Es ist wie der japanische Affe, der zwar sehen und hören kann, aber einfach nicht sprechen. Auch er hofft, dass die anderen eintreten und für ihn sprechen, weil er es selbst nicht kann. Wird denn der sprechen, der sieht, aber nicht hört und uns mitteilen, was er sieht? Wird denn der sprechen, der hört, aber nicht sieht und uns mitteilen, was er hört? Es ist niemandem geholfen, im falschen Moment zu schweigen. Ich kann nicht reden, dafür sprechen, fühlen und schreiben. Denn die Stimme meiner Seele ist das Schreiben. Gefühle in Worte zu umwandeln, um Wort an Wort aneinander zu reimen. Und was ist die Stimme deiner Seele? Fragt dich der Affe, der einst nicht sprechen konnte.
Du hast gerade eingangs schon so gesagt, dass du dich nochmal erinnert hast an den Kontext oder die Situation, als du den Text geschrieben hast. Möchtest du davon erzählen oder?
Ja. Ich finde es auch gerade, ich trage meine Texte immer vor und jetzt gerade lese ich sie selber und das ist irgendwie auch einfach nochmal was anderes, so. So und dann auch so Momente zu haben, zu merken, so, also dieses Wort gehört da aber nicht hin.
Aha, welches Wort ist das?
Ich war so. Ich kann nicht reden, dafür sprechen, fühlen und schreiben. Und da war ich dann so, das macht jetzt aber keinen Sinn. So, also ich kann nicht reden, dafür sprechen. So, da fehlt ein Wort. Also dass ich dann auch selbst schon so merke, so, das ist nicht mein Text. So, das ist nicht mein Text. Das fand ich jetzt selbst so nochmal spannend.
Interessant, weil ich genau, wenn ich kurz dazwischen grätschen darf, weil ich genau, also das ist ja. Für mich steckt in dem Text ja eine ganz große Widersprüchlichkeit, in dem sprechen können, aber nicht sprechen können. Oder beziehungsweise andersrum, nicht sprechen können und trotzdem sprechen.
Ja.
Naja, ist mir das gar nicht aufgefallen.
Okay.
Oder... Aber gut, die Situation, in der du das geschrieben hast.
Ja, die Situation, in der ich das geschrieben habe, war ganz schlimm. Das Gefühl, in der Stille verstummt zu sein. Ich frage mich immer, wie man solche Themen einleitet.
Möchtest du überhaupt drüber sprechen?
Ja, doch, das ist für mich okay. Ich da habe mich nur gerade gefragt, so wie man darüber spricht, dass es jetzt gerade für die Person, die zuhört, nicht eine Wucht ist oder ein Trigger-Moment, in dem der Zuhörende nicht unbedingt sein möchte. Genau, deshalb leite ich das vielleicht einmal ein. Wer nicht zuhören möchte, es geht auf jeden Fall um den sexuellen Missbrauch, der kann sich jetzt auch einfach mal kurz rausnehmen. Genau. Das war so quasi das Gefühl, das ich hatte, als ich rausgefunden habe, in meiner Familie missbraucht worden zu sein.
Das hat eine Sprachlosigkeit erzeugt.
Ja. Und deshalb war ich auch so, es ist so alles so fern und dass ich mich jetzt gerade auch frage, so warum habe ich diese Bilder benutzt, warum waren die mir so wichtig? Und ich muss jetzt auch selbst noch mal kurz nachdenken. Diese drei Affen waren so für mich einfach ein Symbol von irgendwer weiß immer was. So sei es der nur hören kann, sei es der nur sehen kann, sei es der nur sprechen kann. Irgendwer hat immer was wahrgenommen. So. Und die Frage ist, wer erhebt sich, um was zu sagen? So. Und so habe ich mich halt in meiner Familie gefühlt, weil ich mir halt irgendwie die Puzzlestücke meiner Geschichte selber finden musste. Und ich mich halt so, man sich so doof vorkommt, weil so ein Vorhang irgendwie runterfällt. Aber man weiß halt irgendwie, jeder hat so ein Bruchstück dieser Geschichte. So. So, und alle sind sie halt irgendwie um dich, aber du musst dir halt dieses... Und deshalb habe ich mich für diese Affen entschieden, aber auch zeitgleich so selbst das Gefühl zu haben, dieser Affe zu sein, der irgendwie nicht sprechen kann. Und irgendwie der aber auch umgeben ist von diesen anderen Affen, die ja irgendwie auch eine Handlungsmöglichkeit haben. Die sich aber nicht irgendwie ergänzen, indem der halt hören kann, dann irgendwie mitteilt. So, genau. Und dann halt so ich halt einfach für mich gemerkt habe, okay, ich mag jetzt irgendwie nicht so richtig die Worte haben, die ausdrücken, wie ich mich mit dem Missbrauch fühle, aber ich habe jetzt gerade die Worte, wie ich mich mit den Umständen fühle. Also das war halt auch, also irgendwie so zu merken, ich möchte irgendwie handlungsfähig sein und ich möchte mich ausdrücken und ich kann gerade nicht richtig sagen, was dieser Missbrauch mit mir macht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, was diese Umstände mit mir machen, ja. Oder wie die sich anfühlen. Ja.
Ja, das ist auch bewegend, dass du das teilst. Und ich kannte den Kontext des Textes nicht. Ich habe ihn schon oft gehört von dir. Und was mir da aber ganz klar entgegengekommen ist, ist auf jeden Fall ein Appell, den ich darin jetzt auch in deinen Worten jetzt gerade so wiedergehört habe, eben uns nicht als abgegrenzte Entitäten zu denken, sondern zu verstehen, wir sind in einer Beziehung miteinander. Und wenn ich merke, da läuft was schief, dass ich nicht denke, das hat nichts mit mir zu tun, sondern dass ich einfach klar habe, wenn wir einen Raum teilen, dann teilen wir den und dann teilen wir da auch eine Verantwortung, auch mal eine Ruhe auszuhalten, aber auch in ein Sprechen wiederzukommen oder auch mal uns nur aufs Zuhören zu konzentrieren. Aber wenn ich merke, da passiert was nicht, dann oder da passiert was Falsches, da muss was gesagt werden, dann eben vielleicht auch mal genau diese Rolle einzunehmen.
Ja. Ja, und in diesen Rollen sind wir ja alle immer wieder mal. Und für mich ist aber ganz klar in dieser Situation, dass ich einfach gar keine Verantwortung trage, weil ich erst 2 war.
Auf jeden Fall.
Ne, und das war halt einfach so, okay.
Nee, ich glaube, daran ist ja gar nicht, gar keine Frage. Also null. Null, null, null. Eher eben die Verantwortung, wenn ich da eine Sprachlosigkeit bei jemandem feststelle, das auch durchaus auch manchmal als einen Appell zu wahrzunehmen, vielleicht dann als andere Person im Raum etwas zu sagen. Ich denke da auch an so Beispiele, wenn es um Rassismus geht. Ne?
Voll. Also das ist ja auch voll. Ich verstehe dich, weil ich habe nur gerade selbst versucht, so die Brücke zu suchen von, ob es quasi Momente gibt, so, und das wird mir, glaube ich, gerade selbst auch einfach nochmal so bewusst, so, dass ja, alle Menschen stehen in der Verantwortung, aber dass es vielleicht auch mal Menschen gibt, die nicht in der Verantwortung stehen, was zu machen. Aber dass immer das die Ersten sind, die dann aufstehen, was zu machen. Und ob es nicht auch mal genauso richtig sein kann, irgendwie nicht in dieser Verantwortung. Also es wird mir auch jetzt gerade erst klar. Also ich verstehe voll, was du meinst und bin, glaube ich, auch sonst immer bei dem und merkst du aber gerade so, einfach so jetzt meine Geschichte irgendwie hochgedacht, weil ich mich ja auch immer frage, so was will mein Leben mir eigentlich sagen, so. Und da einfach so ein Ding ist, okay, auch einfach in diesem so, okay, und warum bin ich jetzt die Erste, die irgendwie losgelaufen ist, sich die Familienmitglieder gesucht hat und die zusammengesetzt hat, um zu sagen, okay, und jetzt reden wir darüber, denn das ist nicht meine Aufgabe, so. Und dann wieder die Frage, okay, wessens Aufgabe ist es dann, wenn ich es nicht mache? Also da eröffnen sich gerade so für mich wieder viele Dinge und halt die Frage von, gibt es dieses nicht in Verantwortung zu sein? Das weiß ich gerade nicht. Und andererseits denke ich schon. Und andererseits fühlt sich das auch nicht so richtig an.
Naja, die Frage ist ja, die Verantwortung für was? Also ich denke, wenn dir gerade Gewalt angetan wird oder dir ein Bewusstsein darüber kommt, dass du dir Gewalt angetan wurde, dann ist es vielleicht der Moment, die Verantwortung erstmal für sich zu übernehmen und anderen darauf zu vertrauen, dass andere in die Verantwortung gehen, das Unrecht zu benennen.
Genau,
und ja. Da zusammenzukommen vielleicht.
Voll, genau. Genau, und das ist es halt auch so jetzt, also so ich versuche gerade diese Ebene zu schlagen, so weil diese Themen ja auch gerade so auch immer auch geknüpft mit Identität, wie gesagt, so das hat auch hat ja auch einfach nochmal mit meiner Auseinandersetzung, mit wo ich herkomme, also es ist einfach im Kongo passiert, also einfach auch so darauf den Blick und dann aber jetzt nochmal auf so einer ganz anderen Metaebene diese Frage von, weil das ist zum Beispiel etwas, das ich ganz selten wahrnehme, auch in dieser ganzen Black Lives Matter Bewegung so, die Verantwortung ist immer bei schwarzen Menschen. So, wir können uns gar nicht zurücklegen und einfach sagen, so, die anderen werden das Unrecht schon benennen. So, denn das passiert einfach gar nicht so. So, und das ist so das, wo ich mir so denke, so, was ist das? Also das verstehe ich nicht so richtig. Was ist da das Problem? Warum geht das nicht? Das ist mir in meinem zweiten Lebensjahr passiert so, und ich komme nach 23 Jahren zurück in den Kongo und erinnere die Leute so, hey, und damals vor den Jahren ist das und das passiert und alle fragen sich, woher ich das weiß. So, ne? Also einfach im Sinne von so, ja, es ist ja in mir eingespeichert. So, also auch ich kann ja nicht davor weglaufen, auch ich muss mich dem ja stellen. So, ne? So. Und dann halt wieder zu sehen, ja, wie machtvoll wir alle sind, so, und was wir alle schon in uns tragen, so. Ja. So, und einfach so sich so zu vertrauen und zu sagen, okay, so, ich habe da dieses Gefühl, ich gehe dahin, und frag einfach so. Und so schwer diese Odyssee auch war, so kann ich am Ende meinem Gefühl trauen, dass es halt so war. Ja. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall auch immer spannend, wie sich halt diese Themen oder diese auch Mechanismen, die ich auch aus dem aus Antirassismus-Trainings, also ich habe meins gemacht bei Phoenix, wie einfach Methoden, die ich dort gelernt habe, halt auch auf diese Situation angewendet habe. Also wie ich das einfach so überstülpen könnte und einfach auch lernen müsste, mich auch da von dieser Verletzung zu lernen, zu distanzieren, um einen Umgang mitzufinden. Also so da muss ich sagen, so da habe ich auf jeden Fall auch einfach aus solchen Trainings so für, auch für andere Situationen, ganz viel draus gezogen.
Magst du da noch ein Beispiel für geben?
Ich überlege gerade auch. So ein ganz konkretes fällt mir, glaube ich, gerade nicht ein, außer halt einfach dieses der Austin Brand ist ja auch der mit oder der Begründer von Phoenix, die ist in Duisburg, ist ja ein Sitz. Und der hat mal sowas gesagt wie, Rassismus ist sowas, das so tief sitzt wie bis ins Knochenmark. Und man muss halt irgendwie lernen, sich davon zu distanzieren. Also wenn das der Stuhl ist, dann muss ich mir halt vorstellen, dass ich halt immer mich weiter entferne von diesem Stuhl. Und beim ersten Mal habe ich mir gedacht so, was für eine bescheuerte Aussage, so, ne? Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich habe es irgendwie mitgenommen. Und ich glaube, ich habe es mitgenommen, weil jemand anderen ihn zitiert hat, der einfach an den Punkt war, das langsam verstehen zu können. Und mittlerweile ist es sehr oft so, dass ich mir denke, okay, ich verstehe jetzt, was du meinst. Und das ist so ein Satz, so irgendwie zu... Ich weiß nicht, wie jetzt gerade meine praktische Umsetzung hat, aber das war trotzdem so ein Bild, das mir irgendwie einfach mitgegeben wurde, das auf jeden Fall in der Verhandlung mit so schweren Themen irgendwie hilft.
Ich denke auch, ich meine, bei so Missbrauch, sexualisierter Gewalt, aber auch also auch bei Rassismus oder Sexismus oder auch Queerfeindlichkeit, das wird ja immer eigentlich auch so das Bild erzeugt, als sei diejenige, die betroffen ist, das Problem. Und zu verstehen, nee, ich bin gar nicht das Problem, sondern ihr seid das Problem mit dem, was ihr da macht.
Ja.
Und das ist vielleicht auch eine mögliche Antwort auf die Frage der Verantwortung. Wie es halt eigentlich...
Ja, ja. Die anderen kommen halt immer gut davon, ne? Ja. Und auch da so spielen ja wieder so viele Ebenen auch mit ein, die ich auch noch immer mit mir selbst verhandle, aber auch so immer mehr sage so, nee, mache ich nicht mehr. Also auch einfach, ja, natürlich, das Verhältnis zwischen Mann und Frau spielt natürlich auch in schwarzen Communities eine Rolle, so, ne, und wird meiner Ansicht nach so auch wenig thematisiert und sollte auch viel mehr Raum bekommen. Weshalb ich auch ganz klar darüber rede, ja, ich wurde in meiner Familie missbraucht, so auch das ist in schwarzen Strukturen eine Thematik, die angegangen werden muss. Ja, aber zeitgleich natürlich auch irgendwie so in diesem Konflikt zu sein, wie rede ich über den marginalisierten schwarzen Mann in einer weißen Öffentlichkeit? Also das sind ja auch immer wieder Kämpfe, die ich dann da ausfechten muss. Und ist das jetzt, ja, das ist schwierig, das ist richtig schwierig.
Ich erinnere mich gerade sehr stark an eine Aktion, die du gestartet hast, die mich mit größter Demut und Bewunderung so erfüllt hat. Das war dieser solidarische Wildenspaziergang, den du in Essen organisiert hast. Das war, ich weiß nicht mehr, wie viele Monate, ein Monat, 3 Monate nach dem Mord an George Floyd?
Ja, ich glaube ein.
Ein Monat, ne? Wo du ja mehrere schwarze Frauen eingeladen hast, mit dir so eine Art Prozession zu gehen. In Solidarität mit den schwarzen Männern, die eben, oder für die George Floyd jetzt eben symbolisch stand, die dort, die durch Polizeigewalt, aber auch insgesamt einfach durch eine rassistische Gesellschaft ums Leben kommen. Und das war ein Raum, den ich, der hat auf in einem öffentlichen Raum sich manifestiert, auf in Essen auf dem auf irgendeinem Platz, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
Hirschlandplatz,
genau. Und es war ein, und du hast da drin ja einen Raum eröffnet, der schon sehr klar ist, ein schwarzer Raum, oder zumindest wurde da eine schwarze Präsenz sehr klar markiert, und das hatte eine unglaubliche Kraft. Und gleichzeitig war er innerhalb dieser weißen, ja mehrheitlich weißen Stadt.
Mhm.
Ich erinnere mich noch an die Leute, die da in den Restaurants drumherum saßen und immer wieder so rübergeschaut haben. Und wo du ja auch genau diesem Thema so auf eine Weise Raum gegeben hast, so eigentlich dieses Verhältnis zwischen Männern und Frauen innerhalb einer schwarzen Community. Und ich habe das als eine ganz große Weisheit erlebt, was da wieder genau mit diesen Widersprüchen, wie die ernst genommen wurden und da trotzdem eine Sprachfähigkeit erzeugt wurde, auch durch ein geteiltes Wissen.
Ja, es ist auf jeden Fall immer wieder schwer auszuhandeln. Aber ich glaube, am Ende des Tages ich komme von einem sehr liebevollen Vater, also ich komme von einem sehr liebevollen schwarzen Mann. Dass ich halt, glaube ich, auch einfach daran glaube, dass es halt auch einfach sehr viel Liebe und positive Kraft in schwarzen Männern gibt. Und ich auch sehr daran glaube, dass es zunächst erstmal einen schwarzen Zusammenhalt geben muss, bevor es alles andere für diese Gemeinschaft irgendwie gibt. Und ja, ich bin die Tochter eines schwarzen Mannes, ich bin die Schwester schwarzer Männer. Genau. Ich kann Leben erzeugen eines schwarzen Mannes, also ich sehe eigentlich darin eher viel mehr Not. Und zeitgleich die Person, die am nächsten ist, das verstehen zu können. Und somit irgendwie auch die Verantwortung, handlungsfähig sein zu müssen vielleicht nicht, zu wollen, ja. Ja, aber ich glaube echt in erster Linie, dass das so aus der Kraft meines Vaters kommt, so weil ich den als einen sehr positiven, herzlichen, liebevollen schwarzen Mann wahrnehme, was er halt auch ist, genau. Ja. Ja, und somit glaube ich auch einfach das Glauben an mich selbst sozusagen so. Ich denke, ich habe halt irgendwie alles. Also es gibt Erfahrungen, die halt andere Menschen nicht machen, die vielleicht in Abwesenheit des Vaters aufwachsen. Also ich bin auch in Abwesenheit meines Vaters aufgewachsen, aber ich habe halt eine sehr innige Beziehung zu meinem Vater, auch in dieser Abwesenheit. So auch einfach nochmal durch diesen Prozess nochmal zu gucken, was dieser Missbrauch mit meinem Vater gemacht hat. So also auch einfach diesen Moment zu sehen, wie er seine Männlichkeit ankreidet in einem Moment von mich nicht richtig beschützt haben zu können, obwohl der Fehler da gar nicht bei ihm liegt, sondern eher die Größe seines Vertrauens in andere Menschen, so, ne? Und ja, so deshalb denke ich halt so auf jeden Fall ein gutes Verständnis und Beispiel bekommen zu haben, wer oder was der schwarze Mann ist, ja. Ja.
Du hast einen Text für den Abschluss ausgewählt, der passenderweise den Titel Let's Start trägt. Ein Anfang am Ende.
Ja.
Finde ich super. Was jetzt hier gleich zu Ende geht, ist kein Ende, sondern
ist der Beginn. Okay. There is no such thing as bad publicity. Then why do we keep complaining about them? Always talking about them, always arguing with them, always reflecting for them, always, always tired of them. Let the focus be on us. Tell more stories about us, more about those who look like us, more about those who felt like us, more about those who changed for us, more about those who fight for us, more about those who died for us, just more about those who just love the us, just more about us. Let the focus be on us. And if they want to join the us, let them be welcome to be with us, to become a part of us. Well said for the us, but let us start to talk about us, to define the us. Cause sometimes I don't see the us, I don't know the us, especially don't feel the us. Where are those I call us? Tired of them and tired of us. Where are those I call us?
Ich weiß gar nicht, ja, doch. Ich habe gerade beim Hören gedacht, diese Wiederholung des Wortes Ass. Ich habe in meinem Kopf hat sich da so ein Schlagzeug reingeschlichen, wo die ganze Zeit oben auf das Becken geschlagen wird bei jedem Ass. Das hat einen schönen Rhythmus ergeben. Gerade hat mir hatte was sehr Tänzerisches eigentlich dabei.
Du hast deine eigene Musik im Hintergrund, das gefällt mir.
Ja, doch, ganz klar.
Das ist so mein Appell an die Black Community und alle anderen, die das Black Sein, die Black Community unterstützen wollen. Aber vor allem erstmal den Fokus auf uns und auf die Black Community, auf das Black Sein und was das alles bedeutet. Yep. That's it.
Vielen Dank für deinen Beitrag, Bernice, und vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen. Wir sind gespannt auf den nächsten Vortrag von Schwarzrund, in dem es um Queer Body Empowerment gehen wird. Der Vortrag ist ab dem 30. November hier auf Spotify zu hören. Feministische Grüße und bis bald. Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly's spirit with